Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, auch an diesem Montag. Zum ersten Mal nicht als Streitgespräch zu mehreren Themen. Das wäre in der aktuellen Situation wirklich nicht angemessen. Seit dem Samstagmorgen bin ich unter Schock und das ist eigentlich immer grösser geworden, nicht kleiner, je mehr ich erfahre und sehe. Wie ist es bei dir, Markus?
Ja, mir geht es genau gleich. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Krieg so nah mitbekommen. Ich erzähle es dann nachher. Ich habe viel Kontakt in Israel, viele Freunde und viele Nachrichten aus Israel. Und das ist so grauenhaft, was man hört. Also, zum Teil schlafe ich wirklich richtig schlecht und ich sage das normalerweise nicht so leichtfertig.
Also, wir haben nie am Radio da in dieser Sendung über Israel oder Palästinenser geredet, privat aber schon. Und jetzt sind wir wie bei fast allen Themen natürlich unterschiedlicher Meinung. Du wie überall bei den Rechten, beim Netanyahu, ich auf der anderen Seite, beim Benny Gantz und vor allem beim Yair Lapid, der übrigens ein ehemaliger Fernsehmoderator ist. Aber über diese Differenzen, über die wollen wir nicht reden. Sie sind irrelevant in dieser Extremsituation, in der sich das Land jetzt befindet. Aber vielleicht am Anfang, du hast es schon ein bisschen angetönt, so als Disclaimer, reden wir doch über unsere Beziehungen zu Israel. Was sind deine, Markus?
Gut, bei uns ist es so, wir sind ja auf Amerika gegangen als Familie. Ich habe nochmal eine studiert in Harvard und dort hat es sehr viele Israelis gehabt und es hat so eine ganze Gruppe gehabt. Sogenannte Wexner-Studenten sind das gewesen. Das war eine Gruppe von 10 israelischen Familien, die alle eben ein Stipendium bekommen haben von dem Wexner. Der Wexner ist ein amerikanischer Milliardär, der hat Victoria's Secret zum Beispiel, hat er besessen und so weiter. Und die Wexners, die haben wir eigentlich alle sehr gut kennengelernt, weil die haben auch viele Kinder gehabt, wie wir auch. Und wir haben uns enorm gut verstanden und seither haben wir sehr enge Kontakte zu Israel. Wir haben ein paar Ehepaar, Familien, die wir sehr gut kennen. Unsere Kinder sind miteinander eigentlich aufgewachsen. Und deshalb ist das für uns, wir sind auch regelmäßig auf Israel gegangen, das ist ein ganz spezielles Land geworden.
Okay. Bei mir ist es so, ich war in meiner Jugend in einem jüdischen Jugendbund, habe dort eine Leitungsfunktion übernommen, bin dann anschliessend für ein halbes Jahr in einen Kibbutz gegangen, arbeiten im Feld, im Kuhstall, im Hühnerstall, überall. Und später, genau vor 50 Jahren, beim Ausbruch des Yom Kippur-Krieg, als junger Journalist für Schweizer Fernsehen, bin ich in den Krieg gegangen, niemand anders hat wollen gehen in der Redaktion und hat dann dort das gemacht. Natürlich habe ich auch Freunde in Israel und ich habe eine Cousine, die Lilian, die ist mit vielen von ihren Chaverim, von ihren Freunden, zusammen vor über 50 Jahren, gemeinsam in Kibbutz Chanita gegangen, direkt an der libanesischen Grenze, wenige hundert Meter von den Hisbollah-Kämpfern entfernt. Und wegen der gespannten Lage dort, hat man gesagt, der Kibbutz sollte evakuiert werden. Die meisten haben das gemacht. Lilian ist geblieben, hat sie mir gestern am Telefon gesagt, sie hätte einen Sicherheitsraum in ihrem Haus, auf den sie vertraut, und ich hoffe, dass ihr nichts Schlimmes passiert.
Genau, und bei uns ist es so, dass einer der Söhne von dieser Familie, die wir ganz gut kennen, das ist die Familie Golan, einer der Söhne, der ist in den Panzertruppen und der ist jetzt auch stationiert im Norden und wartet dort natürlich, ob da Angriffe kommen von der Hisbollah. Und er hat seiner Mutter, das ist Ruti, auch eine sehr gute Freundin von uns, gesagt, ja, musst keine Angst haben, Mami, ich mache nur Logistik. Und sie, wo ja, sie ist die Frau von einem General, sie weiß ganz genau, dass das nicht wahr ist, aber tut das natürlich schätzen, dass der Sohn sie so ein bisschen beruhigen.
Du hast ein Mail bekommen, du hast mir es vorher gezeigt, das ist ein erschütterndes Mail. Kannst du ein bisschen erzählen, was dort
genau,
ist?
Genau, also der beste Freund, den ich habe in Israel, und das ist wirklich einer von meinen wirklich besten Freunden, also weltweit, was die Schweiz betrifft, das ist der Yair Golan. Der Yair Golan habe ich kennengelernt in Amerika, damals war er Oberst gewesen, ein junger Oberst, irgendwie 35 oder so, und dann habe ich auch dort gedacht, das kann ja gar nicht sein, aber wie du weißt, die Israelis sind viel, viel schneller in ihrer Karriere, er war ein Berufsoffizier gewesen, hat eine glänzende Karriere gemacht als Offizier, er war Nummer 2 gewesen am Schluss in der IDF, er ist nicht Generalstabschef geworden, obwohl alle davon geredet haben, weil Netanyahu ist hässig gewesen auf ihn, wie er eine Rede gehalten hat. Der Yair Golan ist ein sehr pointierter linker Politiker geworden. Er war bei Meretz, er ist auch im Parlament in der Knesset gehockt. Für Meretz ist jetzt aber abgewählt worden, weil Meretz hat die letzten Wahlen von einem Jahr verloren. Er war politisch enorm aktiv bei diesen ganzen Protesten gegen die Justizreform von der Regierung Netanyahu. Also ich kenne eigentlich in Israel wirklich beide Seiten, weil viele Freunde, andere Freunde sind dann eher auf der konservativen Seite. Und den Yair Golan, dem habe ich angerufen am Samstag, wo ich das erfahren habe. Wir sind ja auch, wie du auch, oder, aufgewacht und plötzlich haben wir da den Krieg mitbekommen. Ich habe ihm etwa um 10 Uhr angerufen, dort ist er schon im Auto gesessen und hat gesagt, ja, er sei schon in Uniform, er hat sein Gewehr neben sich und seine Pistole. Er fahre jetzt ins Hauptquartier, er will seinen ehemaligen Kollegen helfen. Und dann gestern haben wir nochmal telefoniert mit der Ruti, also mit seiner Frau, und da hat die uns eben die Geschichte erzählt, die du jetzt erwähnt hast, und das ist einfach unglaublich, weil der Yair ist 61, ist einer von meiner Meinung nach einer der tüchtigsten Offiziere, die ich je kennengelernt habe. Der ist nachher, als er gehört hat, wie das schlimm ist im Süden, bei Gaza, ist der auf eigene Faust ins Auto gesessen und runtergefahren in den Süden und hat angefangen, junge Israelis zu retten. Die haben sich ja alle müssen verstecken, oder? Sie sind ja überfallen worden von diesen Militanten.
Das ist bei dem Musikfestival, wo am Schluss 260 ermordet worden sind, massakriert worden sind und andere sind noch entführt worden. Er ist dort angefahren.
Er ist dort angefahren und stell dir vor, er hat zuerst zwei Leute können retten, die sich verstecken steckt haben in der Plantage und hat dann aber sogar müssen, also es war ein Schusswechsel mit Terroristen, hat noch Terroristen beschossen, ich weiss nicht, was mit denen passiert ist, hoffentlich sind sie tot, das wollte ich nur schnell nebenbei sagen, aber grundsätzlich ist es unglaublich, was der Yair jetzt gemacht hat. Der ist jetzt immer noch dort, der rettet die Leute, der kommt die ganze Zeit Telefon über von Freunden oder Bekannten. Zum Beispiel ein Journalist vom Haaretz, der ihn nicht einmal kennt hat, hat ihm einfach angerufen, brüllt und gesagt, mein Sohn ist dort unten, ich weiss nicht, wo er ist. Ich weiss die Location, aber er kommt nicht mehr weg. Und der Yair hat einfach gesagt, gib mir seine GPS-Daten, ich fahre hin. Zwei Stunden später läutet der Sohn dem Journalist an und sagt, Papi, ich bin hier im Auto vom General Golan, ich bin gerettet. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen, das sind Leute wie du und ich und die sind jetzt unter Lebensgefahr, gehen die einfach wildfremde Leute, die sie noch nie gesehen haben, gehen sie retten. Das Land hat einen Geist, und das ist das, was uns dort damals, als wir die Israelis kennengelernt haben, das Land hat einen Geist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Was für ein Widerstandswille, was für eine Solidarität die untereinander haben, das ist unglaublich.
Ja, und die Solidarität, das war eine super eindrückliche Geschichte, die du jetzt erzählt hast. Die Solidarität merkt man jetzt über alle Lager hin. Es gibt jetzt kein Links- und Rechtslager. Es sind alle zusammen. Aber am meisten gehört worden bin ich gestern Abend, habe ich Eltern gesehen, die ihre Kinder vermisst und erzählt haben Geschichten wie, ich bin zwei Stunden mit dem am Telefon gewesen, er hat sich versteckt und hat immer gesagt, ich kann nicht weggehen, etc. Und nach zwei Stunden hat er einen Knall gehört und das Telefon ist abgestellt worden. Und als Vater, wo man weiss, die wichtigste Aufgabe, die man hat, ist, seine Kinder zu schützen, wenn sie es brauchen, ist grauenhaft.
Es ist ganz, ganz grauenhaft. Und du weisst es auch, auf Facebook hast du jetzt überall die Meldungen von Eltern, die eben sagen, ja, wir vermissen unsere Kinder und wenn ihr sie gesehen habt, bitte tönt euch melden. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Vielleicht auch noch bei diesen Familien, die wir so gut kennen, das sind 5 Söhne. Die werden alle eingezogen, die gehen jetzt alle in den Krieg. Der eine ist noch zu jung, der wird in einem Monat anfangen mit seiner Grundausbildung. Also, eben, wie mehr Schweizer so ein bisschen denken, wie wir leben und wir uns da unterhalten, ob wir einen Veloweg machen oder nicht, das ist so eine andere Welt, die haben.
Also, wir müssen ein bisschen grundsätzlich werden, um ein bisschen den Background zu geben. Hamas ist eine islamistische Terrororganisation wie ISIS oder Al-Qaida. Die ist im Gazastreif, wo 2 Millionen leben, 2006 auf demokratische Art und Weise durch Wahlen an die Macht gekommen, wo sie knapp gewonnen haben. Und damit ist die Demokratie dann abgeschafft worden. Und seitdem wollen sie ihre Ideologie durchsetzen, die heisst, alle Juden müssen ins Meer gerührt werden. Wir wollen das ganze Land. Das sind religiöse Fanatiker. Und die schauen nicht auf ihre Bevölkerung, haben die zu Geiseln genommen und jetzt haben sie noch zusätzlich Geiseln genommen. Und die Frage ist natürlich, wie kann man mit so einer Organisation umgehen? Israel hat ja versucht, also man hat ja den Gazastreif eigentlich gar nicht wollen. Eigentlich hat er früher ja zu Ägypten gehört, aber Ägypten hat es gar nicht mehr zurückgewählt.
Genau, weil es so ein problematischer Spot ist. Das Erste und das Zweite, was für die Israelis natürlich schon sehr enttäuschend ist, der Gazastreifen hat man ja dann aufgegeben und man hat sogar müssen Siedler, also man hat sogar Siedlungen müssen räumen, man hat die Siedler sogar mit Militärgewalt müssen entfernen. Also die Israelis haben da eine grosse Konzession gemacht, in der Hoffnung natürlich, dass sie Frieden bekommen. Und es ist völlig das Gegenteil passiert, dass der Gaza ist, das ist heute eine Festung, vollgestopft mit Waffen, vor allem aus dem Iran, aber auch vollgestopft mit total fanatisierten jungen Männern, wo wirklich nichts anderes wollen in ihrem Leben, als anderen das Leben wegzunehmen. Und das ist, ich weiss nicht, also mal, ich glaube schon, es gibt schon Lösungen und wir werden sehen, dass diese Redis, die werden jetzt ziemlich heftig einfahren, was ich völlig richtig finde, muss man vielleicht auch mal betonen. In unseren Medien wird das teilweise ein bisschen zu wenig klar gesagt. Ich meine, das ist ein Land, wird einfach angegriffen. Zivilisten, die irgendwie friedlich an einem Festival sind und tanzen, die junge Leute, Tausende von jungen Leuten werden einfach wahllos niedergeschossen. Also wenn das passieren würde, irgendeinem europäischen Land, da wäre ganz klar, dass das Militär zurückschlagen darf. Und bei Israel tut man immer noch so ein bisschen fragen.
Ja, wir haben ja erlebt in Europa den Fall Breivik. Einer, der auch rechts aussen war, ganz ideologisiert, hat, glaube ich, 80 junge Norwegerinnen und Norweger ermordet. Und da sind einfach 1000 Breivik gekommen, die aufgestachelt wurden, sind einfach Leute runtergeschossen. Also, das ist fast nicht nachvollziehbar, haben die Leute als Geisel genommen, haben die Leute zusammengeschlagen etc. Man muss noch sagen, die Politik der Israelis war, wir haben jetzt das Gaza direkt an unserer Grenze. Wir können nicht wie die Amerikaner, wo sie das Kalifat von ISIS zerstört haben, durchgehen und nach Mosul gehen, nach Raqqa gehen und unter schlimmsten Umständen dort einfach alles platt machen. Man hat versucht, irgendwie die ein bisschen zu besänftigen. Tausende von Leuten aus Gaza haben jeden Tag nach Israel können gehen, arbeiten, haben Geld zurückgebracht, man hat Strom geliefert, Wasser, Nahrungsmittel etc. Und hat das Gefühl, irgendwann einmal tut sich das dann so ergeben, dass man vielleicht ein bisschen näher kommt. Aber schon wie im Fall von Putin, Wandel durch Handel, totaler Irrtum. Bei religiösen Fanatikern oder imperialistischen, faschistischen Diktatoren wird das als Zeichen von Schwäche interpretiert und irgendwann schlägt es dann zu, völlig unerwartet, wie der Putin bei der Ukraine und jetzt Hamas bei Israel.
Absolut, sehe ich genau gleich. Und vor allem, muss ich auch noch betonen, viele Leute in der Schweiz sind sich dessen nicht bewusst. Hamas ist auch in der ganzen arabischen Welt extrem unbeliebt. Also die Leute, die tun auch ihre eigenen Leute in Gaza also terrorisieren, die tun sie unterdrücken. Die meisten Leute in Gaza haben nichts am Hut mit Hamas, aber können nichts mehr machen oder haben das Gefühl, sie können nichts machen. Auch Ägypten hat ja Grenzen geschlossen zu Gaza. Es ist ja nicht so, oder? Wie immer so dargestellt, die Araber gegen die Israelis, das stimmt gar nicht mehr. Es ist Hamas und das ist eine radikale, faschistische oder faschistoide Organisation, eine Terroristenorganisation, die ist total isoliert im arabischen Raum. Auch der einzige Verbündete, den sie haben, und über das können wir sicher noch ein bisschen reden, ist Iran. Und alle anderen sind also auch Sunniten, oder? Sunni, sie sind ja Sunni, also sie selber sind absolut unbeliebt, auch im arabischen Raum.
Also Iran, eigentlich Schiiten, aber wenn sie Gelegenheit haben, ihre üblen Sachen durchzuziehen, dann machen sie das. Sie sind hinter Hamas, haben ihnen Geld gegeben, ihnen Waffen gegeben, sie sind hinter Hisbollah, sie sind hinter den Houthi-Rebellen im Jemen, sie sind hinter dem schlechten Assad in Syrien, unterdrücken ihr eigenes Volk, vor allem natürlich die Frauen. Eine davon, Narges Mohammadi, hat letzte Woche den Friedensnobelpreis bekommen, im Gefängnis sitzen, wie sich für Menschenrechte eingesetzt hat, kommt dort vielleicht nie raus, in dem Gottesstaat, in der islamistischen Republik unter den Fuchteln von fanatischen Ayatollahs. Das ist, was dort irgendwie ist. Und das muss man sehen, das geht über die ganze Region. Iran ist immer auf der Seite von denen, die das Ganze wollen, kaputt machen.
Genau, und das muss man auch betonen. Also das Regime in Iran hat ganz offiziell gesagt, und das sagen seit 1979, Israel muss weg.
Zerstört werden,
die Juden müssen vernichtet werden. Also das gibt es gar nicht. Oder? Ich meine, wir reden immer wieder eben über die Deutschen und den Holocaust und so weiter. Da haben wir ein Regime, das die internationale Gemeinschaft eigentlich akzeptiert, dass die seit 50 Jahren fast sagen, da wollen wir ein Volk ausrotten, wir wollen es nicht da haben. Und das Zweite, was ich noch betonen möchte, ich meine, viele Leute sagen, das ist ja wahnsinnig, dass Israel so überrascht worden ist. Das ist sicher ein Faktor, wo man sehr genau anschauen muss, was ist da passiert. Aber was man eben auch sieht, ist, dass Iran Iran dahinter steckt, weil nur der Iran, ein Staat wie Iran, der ein grosser Staat ist, mit vielen Ressourcen, mit grosser Armee und so weiter, kann so etwas so gut organisieren. Hamas hat das früher noch nicht so gut können. Ich meine, das ist perfekt koordiniert.
Ja, das ist ja so unglaublich. Genau. Also, man muss ja sagen, es ist die Arroganz der Israelis, vielleicht auch die grossen Differenzen in der israelischen Bevölkerung, in der Politik. Seit 9 Monaten die Demonstrationen jedes Wochenende gegen die Regierung. Da hat man nicht die Augen auf dem Böllen gehabt, sondern ganz neu mit anders. Und wo dann die Übungen gemacht haben, wo sie mit Töff an den Haag gefahren sind, haben gesagt, was wollen denn die machen? Das ist genau das gewesen. Sie haben noch einen Bulldozer aufmachen. Und dann sind sie mit den Töffen übergekommen, mit dem Gewehr, und haben die Leute verschossen. Man muss noch sagen, hinter dem Iran, also hinter Hamas ist Iran, und hinter dem Iran ist Russland. Warum Russland? Weil die Iran liefern denen die Drohnen, mit denen sie Ukraine fertig machen. Das ist die Achse, die dort ist, zusammen natürlich noch mit Nordkorea, wo man muss anschauen muss. Und die sind gegen alle die Werte, die wir haben. Und die Israelis haben jetzt realisiert, man kann jetzt mit denen, kann man nicht einen Deal machen. Das geht nicht. Das kann man mit anderen palästinensischen Gruppen und sollte man machen. Und da haben wir auch unterschiedliche Meinungen, wie das soll gehen. Aber mit denen geht nicht. Man muss die loswerden. Die Frage ist, kann das jetzt Israel machen? Eben Amerika hat das gemacht mit ISIS, wo man alle das Gefühl hatte, richtig, richtig. Und Mosul und Raqqa ist nachher völlig zerstört gewesen. Aber jetzt, wenn dann die Bilder aus Gaza rauskommen, wird dann die Weltöffentlichkeit sagen, das geht doch gar nicht.
Genau. Also ich glaube, am wichtigsten ist einfach, dass die Amerikaner jetzt festbleiben und die Amerikaner sind jetzt bis jetzt sehr fest. Joe Biden hat sehr klar gesagt, Israel darf sich verteidigen. Zweitens, Amerika steht ohne jede Bedingung hinter Israel. Das ist gut. Das ist ein guter Anfang. Und auch im Westen, also in Westeuropa, sind bis jetzt alle öffentlichen Stellungnahmen der grossen Länder, die sind gut, die sind klar. Aber genau wie du sagst, nach 2-3 Wochen Krieg, wenn man dann eigentlich dann mehr Opfer sieht in Gaza, dann heisst es plötzlich, Israel sollte jetzt aber langsam Waffenstillstand machen, Israel sollte sich wieder zurückziehen und so weiter. Und ich muss dir sagen, ich bin absolut überzeugt, nein, jetzt müssen sie Hamas vernichten. Das geht nicht mehr. Das geht nicht. Die müssen ausschalten. Und wahrscheinlich braucht das eine Bodenoffensive. Sie müssen richtig einmarschieren in Gaza. Sie müssen das ganz erobern. Und dort finde ich aber nachher die Idee, ich weiss nicht, da kennst du auch noch den Brad Stevens, einen Kolumnist in der New York Times, den ich sehr gut kenne und den ich sehr schätze. Der schlägt vor, ja, jetzt müssen die Hamas wirklich besiegen, völlig ausschalten. Und dann sollte aber Israel sagen, jetzt wollen wir eine Peacekeeping Force haben von arabischen Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, wie Ägypten oder Katar, die sollten das nachher verwalten und Israel zieht sich zurück. Aber Hamas muss untergehen.
Es ist natürlich völlig illusorisch, das werden die nie machen, auch die Israelis würden das nie zulassen. Nein, man muss sagen, die sind ja völlig außer jeder Norm. Es gibt ein Kriegsrecht, was sind Kriegsverbrechen? Die machen ununterbrochen Kriegsverbrechen. Jetzt haben sie eben noch Geiseln genommen, von Babys über junge Leute, bis zu Grossmüttern von 85, eine, die sogar im Holocaust war. Und die nehmen sie als Schutzschild, auf die Art, wie Israel kommt, dort auch einzugreifen. Und Hamas will, dass es Opfer gibt. Und auf ihrer Seite, wenn sie Opfer vorweisen können, ist das gut für sie. Wenn sie Opfer machen auf der anderen Seite, ist das gut. Sie kümmern sich nicht um Menschen, sie kümmern sich nur um ihre Ideologie. Und die Ideologie heisst, die Ungläubigen müssen ausgerottet werden auf der ganzen Welt.
Absolut. Also, und vor allem die Juden. Oder? Also
Christen Juden sind, und Christen.
Christen sind ja auch Ungläubige, aber ja. Die Juden haben es noch weniger gerne als Christen. Aber wenn man immer sagt, ich bin Christ, muss das einfach sagen. Und das ist auch wichtig, dass wir das im Westen immer wieder wissen. Mehr Christen kommen nicht zuerst dran, es kommen immer die Juden zuerst dran. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Und das Zweite, was ich noch sagen will, bei Hamas, oder? Es ist wirklich ganz zynisch, was dahinter steckt. Sie wollen möglichst viele Opfer haben, in Gaza auch, damit sie der Weltöffentlichkeit wieder können beweisen, mit Anführungszeichen, Schlusszeichen, wie schlimm doch Israel ist. Das ist ja das Perverse. Und deshalb machen sie das ja auch mit den Schutzschildern und so weiter, damit sie einfach können zeigen, das ist ganz ein schlimmes Regime, das israelische. Und dabei ist es gerade umgekehrt.
Also, wie müsste jetzt eigentlich die Schweiz reagieren? Im Gegensatz zu USA, EU und anderen Staaten ist Hamas bei uns nicht auf der Liste der Terrororganisationen. Es geht jetzt nicht um Waffenlieferungen. Es geht nicht um das Ähnliche wie in der Ukraine. Aber dass man das sagt, das ist eine Terrororganisation. Und dass die Schweiz jetzt sagt, ja, wir wollen dem vermitteln eventuell, darum dürfen wir dort nicht draufsetzen, dass das eine Chimäre ist, das ist unsinnig.
Absolut. Und es ist etwa gleich, wie wenn in den 70er Jahren die Deutschen gesagt hätten, Schweizer, wir wären noch froh, ihr würdet die RAF auch verfolgen. Ihr würdet die auch als Terroristenorganisation anschauen, was wir selbstverständlich gemacht haben. Und wir Schweizer hätten gesagt, nein, die Rote Armee-Fraktion, das ist eine Partei wie alle anderen. Das ist eine Kriegspartei, wir sind neutral. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, es war ein Tiefpunkt vom schweizerischen Parlamentarismus. Vor einem Jahr hat es eine Motion gegeben, die wollte, Hamas verurteilen und als terroristische Organisation bezeichnen, und da hat nur eine Partei zugestimmt und alle anderen nicht. Mit paar, also die Partei ist die SVP, die zugestimmt hat, und die anderen, da ein paar Freisinnige haben auch zugestimmt, ein paar von der Mitte, die Linken sowieso nicht. Ich finde, die Leute, die dort so gestimmt haben, die sollten sich sehr, sehr hintersehen. Was haben sie da eigentlich gestimmt?
Genau, und sie können es ja immer noch ändern. Also ein Grund für den Angriff zur jetzigen Zeit war ja, dass Israel kurz davor gestanden ist mit Saudi-Arabien, dem grössten arabischen Land, also finanziell am grössten, dann auch von der, also von der Ausdehnung vom Land am grössten etc. und natürlich auch die Heimstätte von der wichtigsten islamischen Städte mit Mekka und Medina, und dass die das haben wollen verhindern und dass die das können jetzt möglicherweise verhindern. Ich bin da nicht ganz gleicher Meinung, weil die Saudis, die sind auch gegen die Islamisten. Die wollen das auch nicht, die haben nämlich Angst, dass die zu ihnen kommen. Anders Katar, die sind ja hinter Hamas. Ich muss sagen, neben Iran ist ja Katar, wo die Islamisten sind viel extremer als die Saudis. Und dass die Saudis jetzt vielleicht sagen, trotz allem, jetzt müssen wir erst recht schauen mit Israel. Das könnte eventuell in die Richtung
gehen. Das glaube ich auch. Erstens, also vielleicht braucht ein bisschen mehr Zeit, oder? Sie werden jetzt nicht gerade im Dezember noch unterschreiben, aber sie werden nächstes Jahr unterschreiben, weil das ist völlig richtig. Ich meine, die Saudis sehen jetzt auch, zu was Iran imstande ist. Also ich meine, das ist ja auch für die Araber ein riesen Schock, weil die Entzauberung, die jetzt Israel erlebt hat, und das ist eine Entzauberung, oder? Man hat noch wirklich das Gefühl gehabt, jetzt, wir haben das langsam im Griff mit der Sicherheit und Hamas kann gar nichts machen und so weiter. Genau die Arroganz, die du vorher gesagt hast, ist schon ein bisschen das Problem, oder? Ein bisschen selbstgefällig. Und das hat die Saudis natürlich total aufgeschreckt, weil sie wissen, hey, der Iran, der kann den also gut koordinieren. Und der kann das auch bei uns. Der kann das auch bei uns machen, wenn er will. Und bei den Ägyptern ist es genau das Gleiche. Hamas steht ja den Muslimbrüdern nahe, ist ja praktisch Muslimbrüderschaft. Das ist die Hauptopposition in Ägypten selber. Also da bin ich auch ziemlich überzeugt, dass wahrscheinlich Hamas genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollen. Erstens erreichen sie, dass sie vernichtet werden. Da bin ich überzeugt, Israel wird nicht aufhören. Und das Zweite ist, dass sie wahrscheinlich gerade die arabischen Länder völlig wegtreiben, wie sie sich jetzt so in die Abhängigkeit vom Iran begeben.
Jetzt haben wir die Sendung gehabt. Wir sind wirklich ergriffen, auch von den Geschichten, die erzählt worden sind. Und ich weiss nicht, ob ich am Schluss noch etwas bringen kann, das eventuell eine andere Note bringt. Der Joe Biden hat sich total hinter Israel gestellt und hat aber nicht nur das gemacht, hat auch Waffenlieferungen angekündigt und eine grosse Flotte von Kriegsschiffen, unter anderem Flugzeugträger Gerald Ford, dort angeschickt, als Warnung eben gegen den Iran. Macht ja nichts, ihr würdet dann zur Rechenschaft zogen. Und wenn dann eben die amerikanische Flotte dort ist, ist das immer noch etwas anderes, wenn Hisbollah würde losschlagen würde.
Absolut, das ist sicher richtig, und ich habe es ja vorher gesagt, und ich tue das jetzt auch nicht weiter vertiefen und auch gar nichts kritisch sagen. Heute über den Joe Biden, das können wir das nächste Mal wieder mal besprechen. Das haben sie gut gemacht, das ist richtig, und das ist ganz wichtig für Israel auch, und ich finde, bei den Europäern muss man das Gleiche erwarten, und auch von der Schweiz, im Fall von der Schweiz müssen wir auch mehr erwarten. Das muss jetzt sofort gehen. Hamas muss sofort erklärt werden zu einer terroristischen Organisation, und zweitens Kopfendeckel, da weißt du auch, wir finanzieren immer noch Lehrbücher, antisemitische Lehrbücher in der Westbank, teilweise auch in Gaza. Wir müssen das stoppen, Palästinenser, solange das Puff anhalten, dürfen die kein Geld bekommen von uns.
Also, soweit unsere Analyse in einer sehr aufgeregten Zeit. Also, ich habe übrigens gemerkt, seit dem Samstag habe ich höheren Pulsschlag. Ich bringe ihn nicht mehr oben runter. Ich weiss nicht, also es sind wahrscheinlich ganz außergewöhnliche Zeiten. Ich mag mich nur noch an zwei Sättige erinnern, oder an drei. Das erste war eben 6-Tage-Krieg, wo ich dann selber gehen wollte. Ich hatte das Gefühl, Israel geht unter. Und das darf jetzt nicht passieren nach dem Holocaust, dass man sich nicht wehren kann. Sie haben dann glücklicherweise mich nicht gebraucht. Dann der Yom Kippur-Krieg, wo ich war, auf dem Golan, das gesehen. Und dann 9-11. Und eigentlich der Schock ist damals mal der grösste, weil die Brutalität, wie man da vorgeht, wie man alle menschlichen Erregungen auf die Seite schickt, alles, für was wir stehen, einfach mit Füßen tritt, die war noch an keinem Ort so gross gewesen.
Absolut, das geht mir genau gleich. Und gleichzeitig möchte ich noch einmal den Namen erwähnen, der mir so wichtig ist, der Yair Golan, Generalmajor in der IDF. Und ich meine, ganz viele Israelis sind jetzt auch Helden. Das ist wahnsinnig, wie sich das Volk wehrt gegen diese Übergriffe, wie sie zusammenheben, wie sie sich helfen. Das ist etwas Unglaubliches und das ist auch etwas, wo wir Schweizer wirklich mit grösster Bewunderung einfach feststellen müssen. Und auch aus dem Grund muss man das Land unterstützen.
Also, wenn wir schauen, wie sich das entwickelt, es werden ganz aufgeregte, schwierige Tage kommen. Danke dir vielmals, Markus. Danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Am nächsten Woche Roger gegen Markus, hoffentlich wieder unter normaleren Umständen. Ihnen einen schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus haben wir gehört. Zum Nachlesen jetzt in das Podcast auf radio1.ch.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der EMI. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.